Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie noch da sind oder wiedergekommen sind. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die Zeit doch auch Ihren Tribut fordert. Mein Name ist Robert Bernhard. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik hier im Fachbereich Erziehungswissenschaften. Und ich möchte Ihnen gerne in der gebotenen Kürze versuchen, die pädagogischen Praxisprojekte der Arbeitsstelle für Diversität und Unterrichtsentwicklung, didaktische Werkstatt, vorzustellen, die, wie wir finden, durchaus ein Best-Practice-Beispiel für Service Learning sein können. Zumal wir sie schon seit 10 Jahren mittlerweile betreiben, sage ich mal salopp, und damit auch eine Reihe von Erfahrungen durchaus auch unterschiedlicher Natur gewonnen haben. Ja, pädagogische Praxisprojekte, vielleicht erlauben Sie mir kurz einen ganz kleinen Rückblick. Sie kennen ja vielleicht alle noch von Studienzeiten diese Zettel mit diesen Abreißfähnchen, die in Fluren und Seminarräumen überall hingen, alle mit so einem Aufdruck: Studierende gesucht für Hausaufgabenbetreuung, für Nachmittagsunterstützung, für Ferienaufenthalte und dergleichen mehr. Das heißt, in meiner Wahrnehmung, können Sie mich gerne korrigieren oder bestätigen, sind Studierende schon immer gefragt, eine Verantwortung in irgendwelchen gesellschaftlichen Bereichen zu übernehmen. Zumindest im Bildungsbereich, in dem ich immer zu Hause war, waren sie wichtige Ressource für alle möglichen pädagogischen Aufträge von Schulen, aber auch von außerschulischen Institutionen. Und so war das auch bei uns am Institut für Sonderpädagogik, dass wir eigentlich immer über Nachfragen von Schulen teilweise inflationär auch nachzudenken hatten, wo bekommen wir all die Studierenden her, die Schulen gerne hätten, um bestimmte pädagogische Aufgaben zu lösen. Wir haben das einerseits als berechtigtes Anliegen verstanden, dass Schulen sagen, Studierende sind doch eine qualitative Ressource für besondere Aufgaben. Andererseits haben wir gesagt, sollen wir denn einfach als Jobvermittler agieren? Also einfach Studierende in die Praxis schicken und hoffen, dass das da schon irgendwie dann auch in Ordnung ist? Oder versuchen wir aus dieser Situation vielleicht auch eine Tugend zu machen? Das heißt, diese Praxistätigkeit auch einzubinden in ein qualitatives Setting, was ich mit Vorbereitung, Begleitung und Reflexion erstmal umreißen möchte. Wenn Sie so wollen, ist das die Geburtsstunde der pädagogischen Praxisprojekte gewesen, wie gesagt, vor 10 Jahren. Und ich möchte jetzt mal, ohne im Detail darauf einzugehen, Ihnen sagen, dass wir mittlerweile 10 dieser pädagogischen Praxisprojekte an der Arbeitsstelle verortet haben. Die sind so nach und nach gewachsen, allesamt verordnet an der Schnittstelle Theorie und Praxis und im Umgang mit Heterogenität. Vielleicht, das ist so ein Ergebnis dessen, dass wir aus der Sonderpädagogik kommen, auch im Kontext sozialer Marginalisierung. Also die Schülerinnen und Schüler, die in unseren Praxisprojekten betreut und gefördert werden, sind immer ein Stück weit durch soziale Marginalisierung bedroht. Wenn Sie die Struktur so sehen, wie gesagt, 10 Projekte, dann kann man einmal so die verschiedenen Schulstufen abbilden, von der Grundschule über die Sekundarstufe bis hin zum Übergang Schule-Arbeitswelt, weil die Übergänge auch immer ganz zentrale Ansatzpunkte für Förderung sind, weil da eben gerade Bildungskurven oft auch ungünstige Verläufe nehmen. Das ist ja aus der Bildungsdebatte bekannt. Die zweite Struktur ist vielleicht diese, wir haben also durchaus schulfachbezogene fachliche Förderelemente, Schriftspracherwerb, Mathematikförderung dergleichen, aber auch sozialpädagogisch orientierte Projekte, auf die ich dann heute auch ein bisschen mehr eingehen möchte. Das Projekt Alltagsbegleitung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wird also gleich noch eine besondere Erwähnung erhalten. Ja, vielleicht auch da nochmal in Kürze, wer profitiert von diesen Projekten? Also zunächst denke ich, kann man das sagen, die Schülerinnen und Schüler, weil die durch die Studierenden, die mit ihnen arbeiten, eine individuelle Förderung erhalten. Das ist oft Einzel- oder Kleingruppenarbeit, die die Studierenden durchführen. Die Studierenden gehen in einem ganzheitlichen Ansatz vor, das heißt, sie werden von uns darauf vorbereitet, die Lebenslage der Jugendlichen, der Kinder in den Blick zu nehmen und dann erst über Förderung nachzudenken, also nicht loszufördern, ja, auch wenn das vielleicht auf der Hand liegt, hat Probleme mit Lesen, also üben wir Lesen, so nicht. Das zweite ist, dass wir ganz wichtig den Beziehungsaspekt von Lernen in den Blick nehmen. Also ich komme aus der Erziehungshilfepädagogik und weiß, dass ohne Beziehung Lernen nicht möglich ist. Wenn es gelingt, dass die Studierenden Beziehungen zu den Schülern aufnehmen, können sie Lernprozesse vielleicht anstoßen, die bisher verborgen oder auch verschüttet wurden. Das ist die Idee, Insofern profitieren, denken wir, Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise von diesen Projekten. Aber auch die Schulen, kann man sagen, haben eine wertvolle Ressource für Aufgaben, die sie selbst so nicht erfüllen können. Individuelle Förderung, sehr personalintensive, Kleingruppenförderung ebenfalls. Viele Schulen würden gerne mehr tun in diesen Bereichen und sind natürlich froh, wenn sie mit den Studierenden eine Ressource, nenne ich es jetzt mal, bekommen. Das heißt, die Schulen sind auch in der Lage, die Qualität und die Quantität ihrer individuellen Förderangebote zu erhöhen. Darüber hinaus nehmen einige der Schulen, eigentlich immer mehr auch das Angebot wahr, weitere Kooperationen zur Arbeitsstelle zu pflegen. Wir haben diesen günstigen Umstand, dass wir an der Arbeitsstelle auch Lehrerfortbildungen anbieten können in großem Umfang. Das heißt, die Projektschulen haben dann wiederum auch Lehrerinnen und Lehrer, die zu uns kommen und Fortbildungen machen können. Bis dahin, das wurde vorhin schon angesprochen, dass auch Forschungskooperationen bestehen, die dann aber auch sanft eingeleitet werden. Wir kommen nicht auf die Schule zu und sagen, wir wollen forschen, sondern aus der Kooperation heraus entsteht auch ein Vertrauen, das vielleicht auch Forschung einfacher möglich macht, wobei die Sprache in der Tat eine Rolle spielt. Ja, last but not least, die Studierenden, eigentlich ist das sogar für uns das Wichtige, weil wir uns immer da verstanden haben, als Ausbildende, als eine Institution, die Studierende auf Berufstätigkeit oder auf, ja, auf spätere Lehrertätigkeit im Wesentlichen vorbereitet. Die Studierenden profitieren in besonderer Weise von dieser intensiven, vorbereiteten und auch begleiteten Praxiserfahrung, zumal der Reflexionsraum, also die Seminargruppe, eine kleine Gruppe ist. Wir können es uns erlauben, 15 bis 20 Studierende in einer Seminargruppe zu betreuen. Das ist mittlerweile ein Luxus, um den Wissen Studierende zu schätzen. Die Projektgruppen sind nicht größer. Die Studierenden werden angehalten, selbst Förderangebote zu entwickeln, diese zu erproben und zu evaluieren. Also auch das ist ein offenes Konzept. Wir sagen nicht, hier ist das Programm, bitte fördere nach diesem Muster, sondern zunächst steht eine Diagnostik vorne an. Was ist mit diesem Jugendlichen, was ist mit diesem Kind, wer oder was hindert ihn am Lernen, wo liegen die emotionalen Probleme und was kann daraufhin überhaupt als Förderung gezählt und bewertet werden. Ist aber auch eine Herausforderung, diese offene Förderung anzugehen. Zudem haben Sie, und das glaube ich liegt jetzt ganz besonders auch in dem Projekt mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, einen, ich sage mal, exklusiven Zugang zu Lebenswelten, die Ihnen eigentlich fremd sind. Das heißt, Sie können auf diese Weise etwas gewinnen, einen Einblick in Lebenswelten, der Sie hoffentlich nicht mehr verlässt, wenn Sie später mit Gruppen, großen Lerngruppen arbeiten müssen. Wir haben uns durchgerungen, dass als Win-Win-Win Situation zu beschreiben. Also alle drei Partner, glaube ich, können, wenn es dem gut läuft, davon profitieren. Nochmal in Kürze, die Ziele bezogen auf Schülerinnen und Schüler ist natürlich, Bildungsangebote an jene heranzutragen, die immer früher aus dem Bildungsgeschehen hinaustriften oder vielleicht gar nicht erst anlanden können, aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer besonderen Bedingungen. Wir wollen Schulen unterstützen, die sich auf den Weg machen in dieser besonderen Situation. Also die sagen, wir möchten diese Schüler annehmen und aufnehmen, aber wir brauchen Unterstützung. Und wir wollen natürlich zu diesen Schulen auch dauerhafte und verlässliche Kooperationen herstellen, die also auch nicht nur ein Projekt und das läuft dann aus und dann war die Mühe umsonst, sondern wir versuchen zu identifizieren, mit welchen Schulen wollen wir und können wir auch dauerhaft weiter zusammenarbeiten. Und das ist durchaus in vielen Fällen auch eine sehr fruchtbare. Und letztlich ist auch ein Ziel, die Weiterentwicklung und Evaluierung von Projekten, die mit den Förderkonzepten von Stiftungen korrespondieren können. Vielleicht als ein Beispiel, wir hatten in diesem Sommer die 10-jährige Bestehensfeier für das FFM-Projekt, das ist das größte Teilprojekt. Es hieß Förderkurse für Migranten, mittlerweile nennen wir es Frankfurt-Main-Projekt, weil es nicht allein für Migranten gedacht ist. Das ist ein Projekt, das wir mit einigen Partnern, insgesamt 4 Stiftungen und der Stadt Frankfurt und 2 Schulämtern durchführen. Ein Stiftungspartner, eine Partnerin sitzt auch hier. Das heißt, wir haben also da ein Kooperationsprojekt, wo auch Stiftungen selbst mit in der Gestaltung der Förderung mitdiskutieren, mitarbeiten sollen und nicht allein nur die finanzielle Unterstützung gewähren, ohne die es aber gleichwohl nicht geht. Bezogen auf Studierende und Studium, das ist vielleicht jetzt am schnellsten und am ehesten auch nachvollziehbar. Wir wollen ganz klar das Handlungswissen, das die Studierenden in den Projekten haben, an dieses Studium rückkoppeln, einbinden und reflektieren. Es geht uns auch darum, dass die Praxiserfahrungen, die die Studierenden machen, in ihrem Studium nutzbar werden. Das geschieht zum Beispiel darin, indem sie sich klar machen, welche subjektiven Theorien sie über Lernen, Probleme des Lernens und Verhaltensprobleme haben. Und das in der Wirklichkeit zu erfahren und zu reflektieren, könnte dazu führen, dass sie neue Anfragen an ihr eigenes Studium generieren. Es hat auch schon dazu geführt, dass Berufswahlentscheidungen überprüft wurden und auch verändert wurden. Wir haben auch Studierende, die gesehen haben, dass Schule vielleicht nicht der Ort ist, den sie auf Dauer als Praxisfeld sehen wollen. Ich finde, das ist nicht nur ein negatives Ergebnis. Ja, ansonsten, das Fazit, glaube ich, bis hierhin, man kann sagen, dass dieses zusätzliche Angebot, die pädagogischen Praxisprojekte, durchaus praxisbezogene qualitative und quantitative Verbesserungen bieten kann. Bisher für Lehramts- und Erziehungswissenschaftsstudierende, wir sind im Gespräch und in der Überlegung, das auch auf die Sozialwissenschaften und auf die Psychologie Studierenden ein Stück weit auszudehnen, was auch ein organisatorischer Kraftakt ist. Bisher ist es in den Erziehungswissenschaften verortet. Ich habe das Schild gesehen, ich freue mich. Dann kann ich noch was zur organisatorischen Rahmung sagen. Die Förderung generell in allen 10 Projekten ist etwa 4 Stunden wöchentlich und es gibt ein Honorar. Darüber kann man vielleicht später noch was sagen, weil das durchaus auch mal diskutiert wird. Es ist kein Ehrenamtsprojekt. Ein einziges davon, Balu und Bu, ist eines, in dem die Studierenden ehrenamtlich arbeiten. Ansonsten gibt es ein Honorar. Dann haben wir generell verbindliches Seminar zur Vorbereitung und während der gesamten Förderdauer, die in der Regel ein Jahr ist. Das ist so die Zeit, die wir den Studierenden abverlangen, 2 Semester, ein Jahr, um auch Kontinuität, Beziehungsaufbau und Erhalt zu ermöglichen. Das kann verlängert werden. Und ganz wichtig, das ist im Grunde genommen das, was uns von Beginn an beschäftigt, die curriculare Einbindung dieser Projekte in die Studiengänge. Also nicht als irgendetwas, was man nebenbei noch macht, sondern was fest verankert ist, und wir hatten damals den glücklichen Umstand, dass die Module für das Lehramtsstudium Förderschule und Grundschule neu geschrieben wurden. Da konnten wir exklusiv das Modul pädagogische Projekte hineinschreiben. Das ist in den anderen Lehramtsstudiengängen nicht möglich. Da müssen wir uns mit den Bildungswissenschaften und mit anderen versuchen zu arrangieren. Ziel ist aber, dass es ein fester Bestandteil des Studiums ist. Ja? Und damit natürlich auch dann eine empirische Grundlage für viele Bachelor- und Examensarbeiten bieten kann, die eben die Studierenden durch ihre Praxistätigkeit selbst im Feld erschließen. Also im günstigsten Fall können sie etwas verdienen, können eine sinnvolle Praxiserfahrung machen und können Themen und Erfahrungen generieren für ihre Arbeit. Ja, noch zur Größenordnung. Wie gesagt, seit 10 Jahren hat sich auch einiges entwickelt. Wir haben 10 Praxisprojekte. Das Ganze findet in 4 Schulamtsbezirken mittlerweile statt, die alle im Rhein-Main-Gebiet sind. Der Schulamtsbezirk Frankfurt ist natürlich im Zentrum. Wir sind in 35 Projektschulen, in diesen 10 Projekten insgesamt, vertreten und haben dauerhaft 130 bis 140 Studierende, die in den Projekten arbeiten. Das Ganze hat auch was mit Geld zu tun. Es kommt noch eine andere Komponente. Wir zahlen diesen Studierenden, wie gesagt, pro Förderstunde 10 Euro. Das heißt, wir haben ein Honoraretat von 180.000 Euro im Jahr für Studierende. Wir haben etwa 70.000 Euro Kosten für Personal, Büro und Sachmittel. Das heißt, ein Gesamtetat von 250.000 Euro im Jahr für diese 10 Projekte, wohlgemerkt. Und das Ganze ist möglich, weil wir auch unterstützt und finanziert werden durch insgesamt 9 Stiftungen und die Stadt Frankfurt am Main. Das ist etwas, was in diesen 10 Jahren gewachsen ist und was wir natürlich auch dieser Struktur der Arbeitsstelle verdanken, weil das einfach auch ein interessanter Ansprechpartner für Stiftungen oder Schulämter oder auch die Stadt Frankfurt darstellt. Ja, Fazit bis dato. Ich denke, es ist ein wesentlicher und auch ein mehr oder weniger kostenneutraler Bestandteil in der akademischen Lehre geworden. Und die letzten 3 Minuten muss ich jetzt versuchen zu nutzen, das FFM-Projekt Alltagsbegleitung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge vorzustellen. Es ist dies ein Beispiel, wo man vielleicht sehen kann, wie wir mit diesem Modell pädagogischen Projekte auch relativ schnell auf neue Herausforderungen zumindest reagieren können. Wir können überhaupt nichts lösen, aber wir können uns damit auseinandersetzen, dass jetzt eben diese vielen Flüchtlinge hier im Schulamtsbezirk sind. 2012 kam die Anfrage vom ABZ, das wurde vorhin schon genannt, das Aufnahme- und Beratungszentrum für Seiteneinsteiger, die sich mit einer immer größeren Zahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen konfrontiert sahen. und die hatten schon die Perspektive, das wird eher mehr denn weniger. Und können wir denn nicht mit den Studierenden aus euren Projekten vielleicht eine Kooperation machen, eine Alltagsbegleitung, die versucht, ein wenig dieser Situation, der psychosozialen Situation auch der Flüchtlinge gerecht zu werden. Die Idee war also, das, was diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mitbringen, ich mache es jetzt extrem verknappt und damit natürlich auch nicht korrekt, das sind erstmal Verlusterfahrungen. Die haben ihre Heimat verloren, die haben ihren Ort, ihre Kindheit verloren, die haben Kultur- und Sprachgemeinschaft verlassen müssen, gegebenenfalls auch die Familie, mit Sicherheit aber eine ganze Reihe von sozialen Beziehungen. Diese jungen Menschen kommen hierher. Dazu kommen unter Umständen traumatische Belastungen durch die Flucht selbst oder durch Kriegserfahrungen oder eben auch durch die Erfahrung im Zielland, die nicht immer dem entsprechen, was man vielleicht erwartet und erhofft hat. Man kann also sagen, einerseits sind diese jungen Menschen sicherlich positiv aufgebrochen in eine bessere Zukunft, haben aber auch etwas mitbekommen, mitgenommen und erlebt, was das Ganze auch wiederum konterkariert. Und wir würden mal sagen, geprägt ist die Situation von einem hohen Maß an Unsicherheit. Und das ist der Punkt, wo die Studierenden ansetzen sollten, an dieser Unsicherheit ein wenig etwas zu machen. Auch da schaue ich zu Ihnen hin, therapeutische Elemente kann und darf es da nicht geben, aber Unsicherheit hat auch was mit Beziehung, mit Beziehungsangeboten zu tun. Und wir fordern unsere Studierenden auf, in dieser Alltagsbegleitung zu versuchen, den jungen Menschen ganz konkret eine Beziehungserfahrung zu ermöglichen, eine stabile Patenschaft in einem eng umrissenen Raum, das ist ein zeitlicher Raum von 4 Stunden, und einen positiven Lebensentwurf, den sie vielleicht auch als Vorbildfunktion, sie selbst sind ja alle noch jung und stehen ihrem Leben ein Stück weit vor ihrem Leben, zu entsprechen. Das heißt, die Idee ist eine Förderung natürlich auch in schulischen Feldern, aber hauptsächlich Sprachangebote in allen Formen. Dann sollen sie versuchen, die Jugendlichen zu unterstützen in ihrer Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Das machen sie teilweise total pragmatisch. Die nehmen sie mit in ihre Vereine, mit in ihre WG, die kochen mit denen, die backen mit denen. Eine Studierende hat einen Schwimmkurs angeboten für afghanische Mädchen. Also es sind ganz konkrete, praktische Beispiele, die Teilhabe beinhalten. Und sie sind Ansprechpartner, also Moment, begleiten, unterstützen bei der Identifizierung von konkreten Zielen und sie tragen bei zur Entschärfung von Konflikten. Das Letzte, wiederum für die Studierenden, ich denke, sie erhalten auf diese Weise einen Zugang zu diesen Lebenswelten, die ihnen bisher fremd sind. Und das, glaube ich, ist ein unmittelbarer Gewinn, diesen Erfahrungsraum für Studierende zu erschließen, weil das generiert andere Fragen an Berufspraxis, ans Lehramt und verändert die Perspektive aufs Studium. Das ist unsere Hoffnung, unser Wunsch. Und deshalb denken wir, dass das durchaus ein wertvoller Beitrag ist im Sinne einer Verantwortungsübernahme in gesellschaftlich relevanten Handlungsfeldern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das sind Konflikte, die entweder konkret im Umgang mit Schulsituationen sind, also die Studierenden treffen die jungen Menschen oft nach der Schule oder im Anschluss an das Schulgeschehen, und da treten Konflikte auf, die besprochen werden, die thematisiert werden können. Das heißt, die bieten vielleicht Handlungsoptionen an. Das sind aber auch Konflikte, die etwas damit zu tun haben, dass sie sich vielleicht unsicher fühlen, nicht wissen, wie sie den Erwartungen gerecht werden sollen. Wir haben also Studierende, die setzen sich damit auseinander, dass die jungen Menschen Geld verdienen wollen, um etwas zurückzugeben, aber nicht wissen, wie das funktioniert, beziehungsweise relativ schnell in der Frage legal, illegal landen. Ja? Und da versuchen Studierende auch Angebote, Unterstützung anzubieten, um legale Möglichkeiten zum Beispiel zu haben. Also die Konfliktlage könnte auch sein, ich muss doch eigentlich jetzt was zahlen, meine Gemeinde, mein Dorf, meine Familie hat so viel investiert, dass ich hier bin. Jetzt muss ich eigentlich was zurückgeben, kann aber nichts, sitze hier, mache nichts. Ja? Also das sind so Dinge, das sind aber nur Ansätze. Aber eine Vermittlung von einem Job, von irgendeiner Dienstmöglichkeit oder so weiter, ist zum Beispiel ganz gut. Machen Sie oder?
Ich habe noch eine organisatorische Frage, die mir gerade gekommen ist. Wer wickelt denn diese ganzen finanziellen Dinge ab? Also, wenn Studierende sind auch verschwunden, muss man ja wissen, welcher Studierende ist, wie viel Studierende.
unser Glück, dass wir über die Arbeitsstelle, die ja gewachsen ist mit diesen Projekten, mit den Lehrerfortbildungsangeboten und dem ganzen ein richtiges kleines Instrumentarium, ein Institut im Fachbereich haben, die tatsächlich auch die finanzielle Abbildung hat. Wir haben studentische Hilfskräfte, die diese Buchungen vorgeben. Es sind also eine Reihe von Konten, die geführt werden. Das ist ein richtiger organisatorischer Apparat und auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle noch. Also das heißt, es ist richtig, da sind noch diese Personalkosten drin. Das ist in der Tat ein großes Instrument geworden.
Ja, vielen Dank erstmal für Ihren Vortrag. Ich fand den Punkt besonders interessant, dass ja bei Ihnen geplant ist, dass tatsächlich Hessen die Curricula zu führen, also quasi wegzukommen von diesen punktuellen von Pilotmaßnahmen. Können Sie da nochmal dazu sagen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, wenn ich spreche mit verschiedenen Vertretern, ob das jetzt im Hochschulbereich ist oder im Bildungsministeriumsbereich, dass es eben eine harte Nuss ist, also tatsächlich diese Curricula den Schritt weiterzukommen und Curricula zu verändern. Wie da Ihre Erfahrungen sind und vielleicht auch nochmal, was da so Tipps sein können, um da voranzukommen.
Also das eine war halt, wie gesagt, ein glücklicher Umstand, dass wir selbst am Curriculum mitwirken durften. Ja, das war aber etwas, was wir nicht jederzeit wiederholen können. Im Moment nutzen wir den günstigen Umstand, dass Service Learning en vogue ist. Ja, dass wir also quasi eine offene Tür haben, wenn wir sagen, wir möchten etwas etablieren auf der Ebene zumindest von Wahlpflichten. Weil uns auch wichtig ist, dass Studierende nicht gezwungen werden in die Projekte. Also es wäre für uns keine gute Idee, wenn alle da durch müssen. Ja, es muss ein Wahlpflichtmodul bleiben, aber es muss eine gewisse Attraktivität haben, das heißt am besten wieder verschiedenen wählbar. Und da sind wir jetzt dabei, bei diesen Modulen, die sozusagen bei Bildungswissenschaften so verschiedene Zugangsformen öffnen, eine Struktur zu finden, dass nicht 60 Personen da rein müssen. Jetzt haben wir wieder diese quantitative Problematik. Wir wollen kein Praxisprojekt für 60 Teilnehmer. 15 bis 20 Maximum. Da müssen wir jetzt verhandeln, wie sowas curricular dann normiert angerechnet werden kann. Aber im Moment ist die Zeit günstig, sag ich. Um da auch einen gewissen Druck auszuüben. Also gerade jetzt hier an der Verfügung.
Das scheint mir jetzt ein bisschen
ungerecht
für die Studierenden, die jetzt einmal was bezahlt bekommen, einmal nicht bezahlt bekommen, wenn sie mal was anderes machen, oder wie sehen die das?
Also wir haben diese Praxisprojekte von Anfang an so über diese Finanzierung gemacht, weil wir gesagt haben, es soll auch den Notwendigkeiten, die Studierende heute haben, Geld verdienen zu müssen, Rechnung tragen. Also wir können nicht sagen, habt ihr nicht noch mehr Freizeit, könnt ihr nicht noch ehrenamtlich, wenn sie gleichzeitig arbeiten und Geld verdienen müssen. Wir sind froh, dass wir das machen können. Das einzige Projekt ist das Balloon Du e.V., das ist quasi auch an uns herangetragen worden, das ist nicht von uns entwickelt, das ist ja ein bundesweites Projekt und die haben von jeher ein ehrenamtliches gehabt. Dennoch gibt es genug Studierende, die das machen. Das war die Sorge, dass die alle nur in die bezahlten Projekte gehen, aber auch Balloon. Das Projekt hat immer, kann es bestätigen, glaube ich, genug Studierende, die in der teilhaben. Also es geht nebeneinander, finde ich auch überraschend. Also ungerecht.
Ja, das ist sozusagen aus Studienperspektive, dachte ich, das wäre nicht ganz. Wenn sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich Ihnen nochmal danken und weitergeben zum Vortrag über die Goethe-Law-Klinik. Thank you.